Jesus und die Frauen. Hier seht ihr schon einen Aufbau, wenn ihr das sehen könnt, von verschiedenen Kerzen. Und ich werde jetzt mal eine Kerze anzünden, als Zeichen dafür, was Jesus bewirkt hat in Bezug auf Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr das hinten überhaupt sehen könnt. Ja, die Kerze. Aber wenn man ehrlich ist, wenn wir jetzt so uns anschauen im Neuen Testament, könnte man meinen, Jesus hat gar nicht so viel für die Frauen erreicht. Die Frauen waren keine großartigen Themen in seinen Predigten. Er hat jetzt nicht gesagt, und jetzt müssen aber alle Frauen an die Macht und jetzt krempeln wir den ganzen Laden um und jetzt wird alles anders. Also wenn wir das mit unserem heutigen Blick sehen, denken wir, naja, Jesus war ganz nett zu den Frauen und hat sich auch um sie so ein bisschen gekümmert, aber was verändert das? Jetzt machen wir mal alle Lichter auf. Alle Lichter aus. Und das Mikro wieder an. Andere Wirkung, oder? Das Licht geht jetzt wieder an, damit keiner Angst bekommt im Dunkeln. Ich wollte euch mit diesem kleinen Experiment zeigen, dass das, was Jesus getan hat, in unserer heutigen Zeit vielleicht gar nicht so revolutionär aussieht, was er für Frauen getan hat. Aber in seiner Zeit war das ein Umsturz, wie er mit Frauen umging. Das war gegen alle Konventionen. Das war so revolutionär. Das war, als ob ein ganz helles Licht plötzlich für die Frauen seiner Zeit aufleuchtet. Ein Hoffnungsschimmer. Ein Licht, das zeigt, es gibt noch was anderes als das, was wir im Moment erleben. In der damaligen Zeit ging es den Frauen nämlich nicht so, wie es uns heute geht. Einige Dinge, die ich dazu erklären möchte. Erstens, Jesus zündet ein Licht an. In der Schöpfung, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er Männer und Frauen in ganz gleicher Weise als sein Gegenüber geschaffen, als Menschen, die er liebt. Und da macht er auch keinen Unterschied, wenn er sie segnet und auch wenn er sie beauftragt. Er sagt beiden Männern und Frauen, sie sollen über diese Welt herrschen. Und da wird nicht gesagt, ihr Frauen herrscht in der Küche und ihr Männer herrscht im Garten kann man ja auch nicht sagen, also auf der Straße oder an der Arbeit, sondern im Garten herrschen ja auch die Frauen. Sondern er gibt den Auftrag an Männer und Frauen in gleicher Weise. Macht keinen Unterschied. So hat Gott sich das eigentlich gedacht. Männer und Frauen als Partner, die diese Welt gestalten, die in dieser Welt etwas bewegen. Gleichberechtigt, auf einer Ebene, ein echtes Gegenüber. So erkennt das Adam, als seine Frau geschaffen wird. Da sagt er nämlich, das ist jetzt mal endlich jemand auf meiner Augenhöhe. Jemand, der so ist wie ich und doch ein bisschen anders zum Glück. Jemand, der als Mensch mir als Mensch entspricht. Jemand, der zu mir passt. Das ist in der Schöpfung passiert. Die Frau ist geliebt, sie ist begabt, sie ist beauftragt, sie hat all die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie der Mann. Und dann kommt die Sünde in. Es tritt etwas zwischen Gott und den Menschen, eine Trennung passiert und automatisch zerreißt diese Zweisamkeit von Mann und Frau. Es kommt auch da ein Keil dazwischen. Plötzlich steht die Machtfrage im Raum. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Und dann sagt Gott es voraus nach dem Sündenfall und sagt, er wird über dich herrschen und dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Also da ist was kaputt gegangen in der Beziehung von Männern und Frauen. Auf einmal herrscht der eine über den anderen. Auf einmal gibt es Druck, auf einmal gibt es Ablehnung, auf einmal gibt es Kämpfe. Und das kennen wir ja nur zu gut. Es gibt oben und unten, es gibt nicht mehr gleich. Die Herrschaft und die Sehnsucht sind Folgen dieses Bruchs zwischen Gott und den Menschen. Im Alten Testament sehen wir dann immer wieder Stellen und so Kerzen, so Lichter, die angezündet werden, wo man merkt, das ist eigentlich das, was Gott will. Da gibt es dann plötzlich eine Königin, dann gibt es Prophetinnen, dann gibt es eine Richterin. Dann gibt es Frauen, die voraussagen, was geschehen wird. Da gibt es Bewegung, wo man merkt, da kommen Frauen wieder an den Punkt, wo Gott sie eigentlich haben möchte. Nämlich, dass sie mit den Männern gemeinsam in dieser Welt gestalten, dass sie sein Ebenbild sind und diese Welt verändern. In Jesus kommt Gott jetzt selber in diese Welt und in Jesus können wir sehen, dass er das wieder aufgreift und ganz bewusst und ganz gezielt anders mit Frauen umgeht, als Menschen seiner Zeit das taten. Damals waren die Frauen eigentlich aus dem öffentlichen Leben so gut wie ausgeschlossen. Es gab also vor Gericht zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, als Frau eine Zeugenaussage zu machen. Da mussten, wenn man einen Unfall gesehen hat oder irgendwas ist passiert und Frauen sollten Zeugenaussagen machen, da mussten zwei Frauen das Gleiche sagen, sonst hat man denen gar nicht geglaubt. Eine Frau zählte vor Gericht nicht. Im öffentlichen Leben waren die Frauen an den Rand gedrängt. Viele Rabbiner haben empfohlen, dass die Frauen im Haus einen ganz eigenen Bereich haben, wo sie dann auch bitte bleiben sollen. Dass sie gar nicht mit den Männern sich so viel mischen. Waren oft wie Gefangene im eigenen Haus. Und das gibt es bis heute in dieser Welt. In verschiedenen Regionen, verschiedenen Kulturen ist es so, dass Frauen kaum noch das Haus verlassen dürfen. Gerade wenn sie geheiratet haben, sind sie eingesperrt in ihrem eigenen Haus, dürfen noch nicht mal einkaufen gehen, dürfen nicht mit ihren Freundinnen shoppen gehen, sondern müssen im Haus bleiben. Ein Rabbiner der damaligen Zeit, Josef ben Johanan, sagte mal, sprich nicht viel mit den Frauen. Dass Frauen viel reden, ist ja ein Klischee und stimmt ja manchmal auch. Aber hier werden die Männer dazu aufgefordert, nicht mit ihren Frauen zu sprechen. Da geht er sogar noch weiter. In einer anderen Stelle heißt es nämlich, wenn du auf der Straße mit deiner eigenen Frau unterwegs bist, dann sprich nicht mit ihr, weil das könnte ein schlechtes Licht auf euch werfen. Ich weiß jetzt nicht, was daran ein schlechtes Licht werfen könnte, aber dass ein Mann mit einer Frau spricht, vielleicht weil man nicht ein Schild mit sich trägt, wir sind verheiratet, wir dürfen das. Denn man durfte mit anderen Frauen auf der Straße nicht sprechen, mit fremden Frauen. Also in diesem Hintergrund, ich will das jetzt nicht zu düster malen, aber es war leider so, ist das, was Jesus getan hat, total revolutionär. Und da komme ich gleich im zweiten Punkt zu. Die frommen Juden der damaligen Zeit dankten Gott im Gebet jeden Tag dafür, dass sie nicht als Heide und auch nicht als Frau geboren worden sind. Und die Tora, das Alte Testament, das gelehrt wurde in den Synagogen, das sollte lieber verbrannt werden, als dass man das einer Frau beibringt. Das war die Situation, in die Jesus hineingekommen ist. Und dann ist das, was er getan hat, ein helles Licht in einer dunklen Umgebung, wie wir vorhin das Experiment gemacht haben. Aus unserer Sicht mit einer Bundeskanzlerin, mit mächtigen Frauen in der Welt, mit vielleicht Chefinnen, die einzelne von euch haben, oder mit Ehefrauen, die stark sind und euch sagen, wo es lang geht, oder mit Müttern, die wissen, was sie wollen, ist es vielleicht schwieriger, sich das so vorzustellen, wie das in der damaligen Zeit war. Mein zweiter Punkt. Jesus zeigt einen Weg der Befreiung auf. Jesus zeigt einen Weg der Befreiung auf. Wenn wir das Neue Testament lesen und alle, die das interessiert, denen empfehle ich mal das Lukas-Evangelium zu lesen, weil da Lukas wirklich ganz viel Wert drauf legt, dass die Frauen auch wirklich oft vorkommen. Es gibt kein anderes Evangelium, wo die Frauen so eine große Rolle spielen wie bei Lukas, wo er Frauen erwähnt, wo er Gleichnisse erzählt, die Jesus erzählt hat, aufnimmt, die von Frauen handelt. Immer wieder merkt man, geht es ihm darum, fast für jedes Beispiel, wo ein Mann drin vorkommt, erwähnt er auch ein Beispiel, wo eine Frau drin vorkommt. Als ob er das wirklich deutlich machen will, da ist was ganz Großartiges passiert. Ich nenne ein paar Geschichten, die wir aus dem Neuen Testament kennen, wo Jesus Frauen begegnet ist. Frauen, die in Trauer waren. Und zwar sieht er einen Trauerzug. Eine Mutter weint um ihren gestorbenen Sohn. Jetzt ist es bei uns bei Beerdigungen ja so, dass sich alle beherrschen und jeder versucht bloß nicht zu zeigen, wie traurig er ist und nicht zu weinen am Grab und so weiter. Und man nimmt vielleicht noch Tabletten, damit es keiner mitkriegt. Aber ein Trauerzug im Orient ist bis heute eine sehr lautstarke Sache. Da wird geschrien und geklagt, da reißt man sich die Haare aus, da ist wirklich Bewegung, da bleibt kein Auge trocken. Ich bin mal in so einen Trauerzug hineingeraten in Nordafrika. Und ich kannte die Leute alle gar nicht, weder den Gestorbenen noch die Leute, die weinten. Und ich stand da und habe geheult wie ein Schlosshund. Ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen. Da war so viel Emotion in der Luft, so viel Gefühl, so viel Trauer, so viel Not. Jesus sieht eine Frau, die hinter dem Sarg ihres Sohnes hergeht. Oder das Leinentuch, das um den Leichnam gewickelt ist. Nicht so ein Eichensarg, wie wir den hier in Deutschland produzieren. Aber da ist ein Sohn gestorben, da ist die Hoffnung gestorben, da ist vielleicht auch die Versorgung für diese Frau gestorben. Die Zukunftschancen sind gesunken, denn wie soll sie als Frau im Alter durchkommen, wenn ihr Sohn, der Hoffnungsträger, gestorben ist? Jesus kümmert sich um sie, er geht zu ihr hin, er tröstet sie und er erweckt diesen Jungen von den Toten. Er gibt ihn ihr lebendig zurück. So sehr kümmert er sich um die Not dieser Frau. Frauen, die krank sind. Er hat keine Mühe und keine Not, Frauen an sich heranzulassen, die körperlich krank sind. Das war für fromme Leute seiner Zeit ganz, ganz schwierig, weil man sich damit unrein machte. Man konnte dann nicht mehr im Tempeldienst oder in der Synagoge mitsprechen. Man war ausgeschlossen, man wurde unrein, man musste sich tagelang reinigen, besonders wenn es mit Blut zu tun hatte. Und er lässt sogar zu, dass eine blutflüssige Frau zu ihm kommt, eine Frau, die wahrscheinlich ständige Blutungen hatte, die kein Arzt stillen konnte. Sie berührt ihn, ohne dass er das richtig mitkriegt. Und er merkt, wie eine Kraft von ihm ausgeht und wendet sich dieser Frau zu. Das muss entsetzlich gewesen sein für alle Umstehenden, dass er jetzt mit dieser Frau spricht. Denn die hat ja ihn jetzt unrein gemacht durch diese Berührung. Und er heilt sie, sie wird gesund, er wendet sich ihr zu, er bricht alle Konventionen und er zeigt, ich bin auch für diese Frau da. Menschen, die Frauen, die von Dämonen besessen waren, auch denen begegnet Jesus. Mächte, die nach Menschen greifen, Mächte, die das Leben zerstören wollen. In unserer Zeit wissen Menschen oft gar nicht, worauf sie sich eigentlich einlassen, wenn sie im New Age, in der Esoterik, in allen möglichen Richtungen Heil suchen, Hoffnung suchen, Leben suchen. Sie wissen gar nicht, was sie sich für Mächte einhandeln, wie zerstörerisch solche Mächte wirken können. Jesus befreit die Frauen von diesen Mächten. Es ist ihm wichtig, dass sie auch zurückkommen in die Freiheit, die Gott für sie hat. Prostituierte. Kein frommer Jude hätte sie überhaupt in seine Nähe gelassen, geschweige denn in sein Haus. Jesus sitzt zu Gast und dann kommt so eine Frau rein, weint, wäscht ihm die Füße und er wendet sich ihr zu. Er spricht ihr Vergebung zu. Er sagt, du sollst wieder frei sein von dem, was dich zerstört. Dein Leben kann neu anfangen. Du brauchst nicht mehr ausgebeutet zu werden. Du bist nicht mehr versklavt. Du kannst frei sein. Singles. In der damaligen Zeit war die Frau erst dann so richtig was wert, wenn sie Kinder bekommen hat. Dann konnte man was mit ihr anfangen. Dann hatte man was davon sozusagen. Nachwuchs, Zukunft, Altersversorgung, alles was dazugehört. Aber Frauen, die nicht verheiratet sind, die hatten in der damaligen Gesellschaft kaum einen Platz. Jesus hatte Freundinnen, zwei Frauen, mit denen er und mit deren Bruder Lazarus, er befreundet war, Maria und Martha. Man nimmt an, dass diese beiden Frauen Singles waren, die unverheiratet mit ihrem Bruder zusammenlebten in einem Haus und die sehr, sehr gastfrei waren, die Jesus und die ganze Meute, die mit ihm unterwegs waren, einluden, für die kochten, alles bereitstellten, was sie brauchten, für sie da waren. Jesus war mit diesen Frauen befreundet. Jesus hat einen Blick für die armen Frauen. Er sitzt eines Tages mit seinen Jüngern im Tempel und sieht, was die Leute in den Opferstock werfen. Ich meine, das machen wir jetzt nicht, dass wir bei der Kollekte nachher gucken, wer wirft was rein. Wäre ja mal ganz interessant, würde mancher vielleicht gerne mal machen. Aber Jesus sitzt da und sieht, wie eine arme Witwe alles, was sie hat, reinwirft. Ganz wenig Geld eigentlich. Man könnte sagen, na ja, geizig, ne? So wie man sich bei einer öffentlichen Toilette vorbeischleicht und dann vielleicht mal so 2 Cent hinlegt, damit es klappert, aber in Wirklichkeit legt man nicht viel Geld hin. Könnte man meinen, diese Frau hat so ein bisschen was reingesteckt in den Kollektenbeutel oder in den Opferstock. Aber Jesus sagt dann, er weist darauf hin, diese Frau hat wenig gegeben in Masse, in Summe. Aber sie hat mehr gegeben als mancher reiche Mensch, denn sie hat alles gegeben, was sie hatte. Die Reichen geben vielleicht aus dem Überfluss, aber sie hat alles eingesetzt. Jesus hat die armen Frauen im Blick. Die religiösen Frauen. Frauen, die auf der Suche sind nach Gott. Als er durch Samaria reist, trifft er eine Frau an einem öffentlichen Brunnen zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit, nämlich in der Mittagshitze, wo man eigentlich nicht zu diesem Brunnen geht. Und diese Frau ist in einem Glauben zu Hause, der nicht dem Judentum entspricht. Ein Mischmaschglaube, so ein Synkretismus, da ist so ein bisschen was von allem reingemischt. Aber sie ist auch auf der Suche nach dem Leben. Eine religiöse Frau, die religiöse Formen kennt, aber noch nicht den Glauben gefunden hat an Gott, an Jesus. Und ihr offenbart er sich als der Messias. Die Frau am Brunnen ist eine der ersten Frauen, auch wenn sie jetzt nicht vom Volk der Juden ist, sondern von den Samaritern, die von Jesus ganz bewusst angesprochen wird und zum Glauben geführt wird. Frauen, die Rentnerinnen sind, werden, das habe ich jetzt ein bisschen gebastelt, aber das passt auch.
Werdet ihr gleich hören.
Er erzählt die Geschichte von einer Frau, die ihren Taler verloren hat. Eine Geldmünze, die man bei der Braut hier oben am Kopf befestigt hat, sozusagen ein Taler, der wie eine Art Lebensversicherung war, ein kostbarer Taler. Und wenn dieser Taler verloren ist, dann weiß die Frau eigentlich gar nicht, wie soll ich im Alter überstehen, wenn keiner mehr für mich sorgt. Das war die Lebensversicherung. So wie manche jetzt mit Sorge die Aktien anschauen und denken, ist jetzt meine Lebensversicherung futsch. Ich meine, das interessiert viele von euch noch nicht so doll. Aber viele haben ihre ganzen Rentenpapiere und alles, was sie an der Rente mal verdienen wollen, in Aktien angelegt und müssen jetzt echt gucken, was wird. Gar nicht so einfach. So war das mit der Frau, die diese Münze verloren hat. Und sie muss die überall suchen und weiß gar nicht genau, wo sie die finden kann. Und dann findet sie diese Münze. Und alle, die die Geschichte damals gehört haben, werden mit ihr erleichtert gewesen sein, dass sie ihre Münze gefunden hat, dass sie wieder ihr Auskommen hat, dass sie wieder ruhig schlafen kann. Schwiegermütter. Wer von euch hat eine Schwiegermutter? Ja, ihr könnt die nachher alle ansprechen und fragen, wie das so ist mit einer Schwiegermutter. Ist nicht so einfach, glaube ich. Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus. Sie sind in dem Haus zu Gast. Er sieht die Not und er heilt diese Frau. Es gab auch reiche Frauen, die mit ihm unterwegs waren. Wir reden ja oft von den 12 Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Und das sind, die Namen kennt man, das sind alles Männer. Aber wenn man genau liest, dann steht da auch oft die 12 und die anderen, die mit ihm unterwegs waren. Und es wird sogar explizit erwähnt, dass viele Frauen auch mit ihm unterwegs waren. Also Frauen, die wahrscheinlich genug Geld hatten, dass sie sich das leisten konnten, die Arbeit zu Hause liegen zu lassen und mit Jesus unterwegs zu sein. Und er hat sie auch gelehrt. Bei seinen beiden Singles-Freunden Maria und Martha gab es auch den Konflikt, als er bei denen zu Hause zu Gast war, dass die eine zu Füßen von Jesus saß, die Maria, und zuhören wollte. Sie wollte lernen, was Jesus zu sagen hat. Und das war in der damaligen Zeit ein Skandal, denn eine Frau durfte nicht zu Füßen eines Rabbis sitzen. Das war unmöglich. Aber Jesus hat das ganz bewusst gerechtfertigt und gesagt, sie hat das gute Teil erwählt. Und so hat er auch immer um sich herum Frauen gehabt, die von ihm gelernt haben, seine Jüngerinnen waren. Die Jüngerinnen von Jesus. Er hat sie alle im Blick gehabt. Er hat ganz bewusst gezeigt, dass Gott sich diesen Menschen, diesen Frauen zuwendet. Ganz bewusst, ganz gezielt, ganz konkret. Gegen alle Konventionen. Gegen alles, was in der Gesellschaft akzeptiert und gut geheißen war. Er zeigt, wie Gott zu Frauen steht, wie er ihre Nöte sieht, wie er eingreift, wie er verändert, wie er Frauen ernst nimmt, wie er ihre Not wendet. Das Licht, das Jesus gebracht hat, breitet sich aus. Er lehrt Frauen, er befreit Frauen, er richtet Frauen wieder auf, er offenbart sich Frauen und er nutzt Beispiele aus ihrer Lebenswirklichkeit, wenn er predigt und erzählt. Er erzählt von der Frau, die den Teig knetet. So was Profanes hat die Männer der damaligen Zeit wahrscheinlich nicht interessiert. Aber Jesus erzählt das Gleichnis von dem Kneten des Teiges, von dem Sauerteig, von den Aufgaben, die eine Hausfrau der damaligen Zeit zu erledigen hatte. Er beauftragt sie nach seiner Auferstehung, das ist für mich eigentlich die stärkste Stelle, als er auferstanden ist, begegnet er als erstes Frauen am Grab. Und er sagt ihnen ganz ausdrücklich, jetzt geht ihr hin und sagt den Männern, dass ich auferstanden bin. Da sind zwei Botschaften drin. Er sendet die Frauen von seiner Auferstehung zu erzählen und er sendet sie nicht in die Kinderstunde, sondern er sendet sie zu den Männern. Ganz interessant, er hätte es auch anders organisieren können. Er hätte auch erst den Männern erscheinen können. Dann hätten die Frauen nicht das Problem gehabt, glaubwürdig zu wirken. Denn das Wort einer Frau zählte ja nicht. Eine, die vom Grab zurückkommt und sagt, ich habe Jesus gesehen, der ist auferstanden. Ja, ja, bring uns noch eine zweite, dann glauben wir es dir. Jesus macht das bewusst. Er setzt Frauen wieder ein in die Position, die Gott eigentlich für Frauen gedacht hat. Es kommt back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Jesus zeigt, wie Gott eigentlich Frauen sieht. Dann kommt der Missionsbefehl, der Auftrag, hinzugehen in alle Welt. Das Jugendmissionsfestival jetzt am Wochenende freut mich sehr, dass sowas in Marburg stattfindet, weil Weltmission ein so wichtiges Thema ist. Und dieser Auftrag, in die Welt zu gehen, geht an Männer und Frauen. Und Frauen gehen sehr, sehr oft in die Mission. Ich habe es wahrscheinlich schon mal hier erzählt, aber ich sage es nochmal. Es gibt ja ein Gebet, das viele Männer beten. Herr, hier bin ich. Sende meine Schwester. Und dieses Gebet wird sehr oft erhört. Deshalb gibt es so viele Frauen an den entlegensten Orten der Welt. In den schwierigsten Situationen sind es oft die Frauen, die aushalten als Missionare. Ganz erstaunlich. Jesus begabt und beauftragt Männer und Frauen in gleicher Weise, bis an die Enden der Welt zu gehen. Und der Heilige Geist kommt auf Männer und Frauen in gleicher Weise. An Pfingsten werden sie alle vom Heiligen Geist erfüllt und es gibt keinen Unterschied. Die Geistesgaben sind nicht nach Gaben für Männer und Gaben für Frauen sortiert, sondern es sind dieselben Gaben, die Männer haben und es sind dieselben Gaben, die Frauen haben. Und da sind sie auch verantwortlich für, die einzusetzen. Das Licht Jesu, das Licht, was er angezündet hat für Frauen, muss hinaus in die Welt. Diese Botschaft muss sich ausbreiten. Immer da, wo das Evangelium hinkam, gab es eine Befreiung für Frauen. Im ersten Erweckungsauftrieb sozusagen. In den ersten Gemeinden sehen wir das, dass die Frauen plötzlich Rechte hatten, Möglichkeiten hatten, sich im Gottesdienst einzubringen, dass sie prophezeiten, dass sie gepredigt haben, dass sie gebetet haben, öffentlich. Auf einmal bricht in der gesellschaftlichen Ordnung alles durcheinander, weil plötzlich dürfen die Frauen Dinge, die sie vorher nicht durften. Und Paulus versucht dann wieder eine Ordnung reinzubringen und zu sagen, okay, so und so wollen wir das jetzt handhaben in den Gemeinden. Aber er nimmt ihnen nicht das Recht weg, öffentlich zu reden, zu predigen, zu weissagen. müsste man noch länger drüber reden, können wir gerne mal ein andermal machen. Was Jesus an Freiheit gebracht hat, muss in diese Welt hinaus. Wir werden jetzt eine PowerPoint-Präsentation sehen, wo wir noch einmal vor Augen geführt bekommen, welche Not Frauen in unserer Welt heute beschäftigt oder gefangen hält. Ich bin ja zuständig für die weltweite Frauenarbeit der Lausanner Bewegung, eine Bewegung, die 1974 in Lausanne in der Schweiz gegründet wurde. Und ich beschäftige mich viel mit der Not von Frauen in dieser Welt, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Und wir sehen jetzt einige statistische Fakten mit Bildern unterlegt zu diesem Thema. Und erschreckt nicht, danach bleibt es noch einen Moment dunkel. Also nach der PowerPoint bleibt es noch dunkel. Keine Sorge, haltet euer Portemonnaie fest in der Hand. Nein, hier wird nicht geklaut. Okay, das Licht geht ganz aus. Ich lese mal vor, weil man es vielleicht hinten nicht alles lesen kann. 70% der Armen in dieser Welt sind Frauen. Prozent der Flüchtlinge in der Welt sind Frauen. Frauen besitzen weniger als 1% der Reichtümer dieser Erde. Weniger als 1%. Im gleichen Job erhalten Frauen in Japan 53% des Gehalts, was Männer bekommen, in USA 76, in Deutschland 78, in Holland 87 und in der Türkei 97. Wer hätte das gedacht? Von 1 Milliarde Analphabeten sind 2/3 Frauen. Warum? Weil sie als Kinder schon im Haushalt arbeiten müssen, weil sie nicht in die Schule geschickt werden, weil es nichts bringt, wenn Mädchen was lernen. Die müssen sowieso später im Haus arbeiten. Frauen erhalten oft nicht die gleiche Nahrung wie Männer. Das heißt, es wird zwar von den Frauen gekocht, aber dann wird es erstmal den Männern serviert und was dann übrig ist, das kriegen die Kinder. Und was dann übrig ist, das essen die Frauen, wenn dann noch was übrig ist. Eine von drei Frauen wird weltweit geschlagen und misshandelt. In Indien werden ca. 5000 Bräute jedes Jahr verbrannt, um eine Mitgift zu erhalten. Das heißt, man heiratet eine Frau, die Geld mit in die Ehe bringt. Und weil die Schwiegerfamilie, die Familie des Mannes, dann geldgierig wird, bringen sie diese junge Frau um, damit der Sohn nochmal heiraten kann und sie nochmal eine Mitgift kassieren können. Mindestens 5000 Fälle sind offiziell bekannt pro Jahr. Im weltweiten Durchschnitt kommt auf jede lebende Frau eine Abtreibung. Und wir wissen, dass gerade in China die Mädchen abgetrieben werden. Man darf nur ein Kind haben und dann muss das natürlich ein Junge sein. Das heißt, die Diagnostik vor der Geburt wird so betrieben, dass man schaut, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und wenn es ein Mädchen ist, entscheiden die Eltern, das Kind muss weg. Und wenn es ein Junge ist, darf er geboren werden. Das bringt noch Riesenprobleme nach China, weil die gar nicht genug Ehefrauen für all die Jungen später mal haben. Ich weiß gar nicht, wo die dann herkommen sollen. Da haben wir das Bild. Wegen der Ein-Kind-Politik werden in China viele Mädchen abgetrieben. Jährlich werden 4 Millionen Frauen und Kinder in die Prostitution gezwungen. Mütter, hört auf, eure Kinder zu verkaufen für Lebensmittel. Das ist eine ganz traurige Realität. Ich glaube nicht, dass eine Mutter sowas gerne oder freiwillig oder ohne Not macht. Aber es passiert, dass Mütter ihre Kinder verkaufen an Bordelle oder an Zuhälter, um den Rest der Familie einigermaßen über die Runden zu bringen. Das ist die Situation in der Welt heute. Ich habe uns am Anfang gezeigt, wie die Situation für Frauen damals war, zur Zeit von Jesus. Das ist die Situation von Frauen heute in unserer Welt. Und wir sind jetzt aufgerufen, und ich bitte meine Helfer, mal eben nach vorne zu kommen. Dieses Licht von Jesus, was ich hier angezündet habe, in diese Welt hineinzubringen. Die gute Nachricht, dass Gott Frauen liebt, dass er sie befreien will und heilen will, auszuteilen. Deswegen werden jetzt diese 12 Leute für die 12 Bereiche, die ich vorhin genannt habe, losgehen, jeweils mit einer Kerze, das könnt ihr jetzt schon machen, und sich im Kirchenschiff verteilen, damit euch vielleicht ein Licht aufgeht über die Situation von Frauen in dieser Welt. Sie werden an den Stationen entweder selber stehen bleiben oder aber nur einen Zettel hinlegen, auf dem nochmal die Punkte stehen, die ich genannt habe. Zum Beispiel Witwen, zum Beispiel kranke Frauen, zum Beispiel Prostituierte. Ihr könnt gleich während der Worship-Zeit zu diesen Lichtern hingehen. Wir machen nachher auch wieder Licht an, jetzt noch nicht, aber bald. Und an diesen Stationen für diese Anliegen beten. Vorne im Altarraum sind auch 3 solche Stationen, aber da kann auch jeder andere hinkommen, der sagt, ich möchte für mich selber beten lassen oder ich habe ein anderes Anliegen mitgebracht. Da sind auch Mitarbeiter, die mit euch für andere Dinge beten. Ansonsten fühlt euch frei, während der Anbetungszeit zu diesen Stationen hinzugehen. Die Eva Gierse wird jetzt eine Fürbitte mit uns halten für die Anliegen von Frauen in dieser Welt. Und die Kerzen werden jetzt so im Mittelgang 3 Stück sein und an der Seite 3 und an der Seite 3, also an beiden Seiten 3 Stationen und vorne 3. Da könnt ihr dann nachher hinkommen. Jetzt wird Eva mit uns beten.
Jesus, danke, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist. Ganz besonders auch für die Frauen. Danke für die vielen, die damals schon Hoffnung geschöpft haben. Und danke für uns heute und über diesen Raum hinaus, die wir Hoffnung schöpfen können von dir. Jesus, wir bitten dich, dass du die Frauen, die verschiedensten Gruppen, die Elke genannt hat, erreichst. Jesus, wir beten ganz besonders für die Länder, die eine ganz andere Frauenpolitik betreiben. Jesus, wir beten für die vielen Frauen in China, die gezwungen sind, von ihrer Familie her, von ihrer Politik, der Regierung her, die Kinder abzutreiben, dass die Mädchen keine Chance haben zu leben. Jesus, wir bitten dich, dass du Lebensräume schaffst. Wir bitten dich, dass du eingreifst, dass du die Herzen von Menschen mit Macht veränderst, dass Freiraum geschaffen wird für Frauen, für Mädchen. Jesus, wir bitten dich, dass du Reichtum, wie auch immer der aussehen mag, gerecht verteilst. Wir bitten dich, dass du Möglichkeiten schaffst, dass Gerechtigkeit auch für die Frauen nicht mehr unmöglich bleibt, sondern möglich wird. Und Jesus, wir bitten dich ganz besonders für die Frauen, die keine Perspektive haben in ihrem Leben, dass sie dich kennenlernen, dass sie lernen, dir zu vertrauen und dass du ihnen ihre Perspektive neu eröffnest, dass du ihnen deine Perspektive schenkst. Und Jesus, wir bitten dich auch für die Männer mit Macht, dass sie den Frauen den Rücken stärken. Wir bitten dich, dass du ihnen Mut gibst, Fesseln zu lösen und die gefangenen Frauen freizusetzen. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Amen.